Dreiklang Campus Radio. My favorite things.
Dreiklang Campus Radio, die Sendung My Favorite Things. Heute im Studio ist Thomas Duis, Professor für Klavier an der Hochschule für Musik Saar. Er war von 1994 bis 1998, bevor er nach Saarbrücken kam, an der Musikhochschule Graz Professor für Hauptfach Klavier und seit 1998 ist er in Saarbrücken. Von 2004 bis 2012 war er Rektor unserer Musikhochschule. Herzlich willkommen hier im Studio. Wir haben eine Playlist hier, die Thomas Duis mir mitgebracht hat und die beginnt mit einem Werk, was gar nicht für Klavier ist, nämlich das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven, das Dedo-Violinkonzert, und daraus hören wir gleich den dritten Satz in einer Einspielung mit Frank-Peter Zimmermann. Thomas, warum hast du diese Musik mitgebracht?
Also zunächst einmal, ich bin natürlich ein großer Fan von Beethoven. Ich finde die Musik wahnsinnig schön, wahnsinnig interessant, innovativ für seine Zeit. Sie hatte ja auch einen gewissen politischen Hintergrund, zum Teil zumindest. Und Violinkonzert hat mich immer wahnsinnig fasziniert, besonders das Ende des Konzerts, aber auch die ersten Akkorde des ersten Satzes, damit geht es schon los. Und ich muss dazu sagen, es gibt einen fantastischen Violinisten, den ich seit meiner Jugendzeit kenne. Das ist Frank-Peter Zimmermann. Ich halte ihn für einen der genialsten Violinisten unserer Zeit. Und deswegen habe ich dieses Konzert heute mitgebracht.
Absolut d'accord. Ich muss sagen, Frank-Peter Zimmermann, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass du den genommen hast, denn er kommt genau wie ich aus Duisburg und ich kenne ihn eben auch seit meiner Jugendzeit. Das war natürlich in Duisburg wirklich der Local Hero, muss man sagen, der es auf die internationalen Podien geschafft hat. Wir hören uns dieses Werk jetzt an. Also Frank-Peter Zimmermann spielt den letzten Satz, den dritten Satz des Rondo aus dem Violinkonzert D-Dur Opus 61 von Ludwig van Beethoven. Begleitet wird er von der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Bernhard Heiting.
Thank you. Yeah.
Wir hörten den dritten Satz, das Rondo aus dem Violinkonzert in D-Dur, Opus 61 von Ludwig van Beethoven. Frank-Peter Zimmermann war der Solist. Er wurde begleitet von der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Bernhard Haitink. Ich will mal eine ganz provokante Frage an meinen Studiogast Professor Thomas Duis stellen. Beethoven. Ich sage mal, welchen Zugang ich zu Beethoven habe. Als Mensch, der auch das Klavier bedient, bin ich natürlich mit dem Beethovenschen Klaviersonaten groß geworden. Ich habe aber im Laufe der Jahre festgestellt, dass mir Beethoven dann besonders gut gefällt, wenn er besonders unbeethovenisch ist. Zum Beispiel Opus 90, die Klaviersonate in E-Moll, die zweisätzige. Das ist jetzt nicht eine der Sonaten, die im Best-of der Klaviersonaten genannt werden kann. Aber die mag ich ganz besonders, weil Beethoven sich hier so reduziert. Und jetzt ist mal meine Frage, du hast ja eben gesagt, du bist natürlich ein großer Fan von Beethoven. Was fasziniert dich als Pianist an Beethoven?
Also mein Ansatz zunächst einmal war ein völlig anderer. In meiner Kindheit und Jugendzeit hörte ich zu Hause Mozart, Vivaldi, Telemann, wenn es hochkam, frühen Beethoven.
Oh, also die ganze ältere Musik noch.
Richtig. Ja. Und bei circa Opus 26 hörte das bei Beethoven auf. Und ich habe mich natürlich dann in meiner Jugend mit Beethoven-Sonaten auseinandergesetzt, natürlich auch mit anderen Werken von ihm. Und ich muss wiederum sagen, für mich ist eigentlich diese sogenannte mittlere Schaffensperiode von ihm die genialste Zeit, weil da am meisten passiert. Ich habe mich immer gefragt, naja, inwiefern unterscheidet sich ein Beethoven von einem Haydn? Inwiefern unterscheidet er sich von einem Mozart? Also den Komponisten, die knapp vor ihm oder zur selben Zeit aktiv waren. Und das Erste, was mir auffiel, das war das Klangbild als solches.
Aha.
Und das fand ich immer besonders, ganz besonders, und habe dann natürlich ein bisschen reingelauscht in die Orchesterwerke besonders, und musste dann feststellen, dass eben halt dieser Klang, den er produziert, diese Terzlastigkeit, ich nenne es mal so, etwas ganz Besonderes ist. Und natürlich auch so fulminante Dinge wie das Einbeziehen eines Chores oder
9. Symphonie, genau.
Richtig, ja, oder Chorfantasie mit Klavier, Chor und Orchester. Solche Werke. Und ich habe mich in frühen Jahren in Beethoven verliebt und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben.
Also als Pianist kommt man natürlich an den großen Klaviersonaten Beethovens nicht vorbei und man landet da letztendlich bei den letzten großen Klaviersonaten, also Hammerklaviersonate, dann Opus 10, Opus 111. Und ich habe bei Beethoven immer den Eindruck, dass er die Form sprengen will und dass diese Idee der Formsprengung mit aller Vehemenz durchgeführt wird und eben auch, wie ich finde, teilweise ziemlich rücksichtslos. Also Opus 111 zum Beispiel, das ist auch so eine Formsprengung. Er versagt uns den Finalsatz. Man könnte jetzt sagen, das Stück braucht vielleicht gar keinen Finalsatz. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Bei Opus 111 bin ich noch nicht zu einer für mich gültigen Lösung gekommen. Fehlt der Finalsatz oder ist die Sonate vollständig?
Ich glaube, die Sonate ist vollständig. Ich glaube jedoch, dass Beethoven nicht dachte, dass das sein finaler Klaviersatz sein würde.
Ah, du meinst, er hat nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich sein Abschied vom Sonatengenre sein würde.
Ja.
Okay, ja, das denke ich eigentlich auch.
Weil diese Sonate natürlich diesen sehr spröden, diesen starren Beethoven widerspiegelt. Der erste Satz von Opus 111, ich sage mal, mit seiner ganzen Vehemenz, mit auch einer riesen Virtuosität, die drin liegt. Der erste Anfang des Satzes, die erste Seite, ist für uns Pianisten irrsinnig schwer zu spielen. Dann kommt man eigentlich, oder man wird eigentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert, die es in allen anderen Beethoven-Sonaten auch gibt. Und dann dieser zweite Satz.
Ja.
Und dieser zweite Satz, der natürlich schon seine Schwierigkeiten dadurch prägt, dass wir nie wissen, in welchem Tempo wir eigentlich beginnen und in welchem Tempo wir aufhören sollen. Und ungefähr ein Tempo durchziehen durch alle Variationen ist quasi unmöglich.
Ist das unmöglich tatsächlich? Ich erinnere mich, er schreibt ja ganz auf Listesso-Tempo. Und das heißt, irgendwie bleibt ja so ein Puls doch gleich. Also es ist ein Variationssatz für diejenigen, die dieses Stück nicht kennen. Und der zerstäubt sich zum Schluss. Das wird so eine entmaterialisierte Musik, die auch dann zum Schluss wieder zum Thema zurückkommt. Ne?
Mhm.
Aber irgendwie, ich finde immer, es hat so einen durchgehenden Puls, obwohl die Musik sich ja irrsinnig verändert. Das eskaliert ja richtig. Ne?
Natürlich. Also wenn man dann an die, ich glaube, es ist die dritte oder vierte Variation, die ja quasi durch den Rhythmus diesen punktierten Rhythmus so leicht angejatzt,
ja,
in
absolut.
Anführungszeichen.
Das ist für mich die Geburtsstunde des Jazz. Ne?
Und dann wieder dieses totale Zurückgehen mit der irrsinnigen Schwierigkeit, Triller in der Oberstimme im Diskant, Thema in der Mittelstimme und dazu noch ein bisschen Klavierbegleitung im Bass. Das macht die Sache irrsinnig kompliziert. Natürlich gibt es einen Puls, und ich denke mir, dann handelt es sich bei diesem Puls um etwas Ähnliches wie bei Menschen auch. Der Puls kann ein bisschen im Tempo variieren. Und diese Freiheit, glaube ich, kann man sich auch gönnen.
Ja, richtig. Jetzt haben wir ganz viel natürlich trotzdem über die Klaviersonate gesprochen. Über das Violinkonzert hast du schon erzählt. Das ist für dich ja auch ein Instrument, was dich besonders interessiert. Du hast ja auch sehr viele Kammermusik gemacht in deiner Karriere. Das nächste Stück, was wir jetzt gleich hören würden, ist wieder von Beethoven.
Ich muss noch was sagen.
Ja, bitte.
Ich bin ja eigentlich geschädigt, ein Violin-geschädigter Mensch.
Das musst du erklären.
Also ich komme aus einem kinderreichen Elternhaus. Wir waren zu viert. Meine älteste Schwester spielt auch heute noch Violine. Das war für mich als Kind eine fürchterliche ein fürchterliches Erlebnis, muss ich eigentlich sagen.
Wir machen jetzt kein Violin-Bashing.
Sie ist eine ganz ordentliche Musikerin, aber ich glaube, Violine muss man eben halt wirklich perfekt spielen, damit es wirklich gut klingt. Und alles, was nicht an diese Perfektion herankommt, klingt fürchterlich.
Ja, da müssen wir jetzt wirklich all die Violinpädagogen müssen wir nochmal bedauern, die eben ganze Klassen von Anfänger unterrichten und offensichtlich ohne größeren Schaden da irgendwie durchkommen. Das ist auf dem Klavier Gott sei Dank anders. Weil natürlich der Pianist oder die Pianistin eben nicht mit der Klangerzeugung betraut ist. Ne? Der Klang kommt, wenn man die Taste drückt.
Es kann trotzdem fürchterlich klingen.
Das
oder auch sehr gut.
Da spricht die jahrzehntelange Erfahrung in der Klavierpädagogik. Ja, also jetzt kommt als nächstes aus der 7. Symphonie von Ludwig von Beethoven der 2. Satz. Und wir hören in dieser Aufnahme einen heimischen Klangkörper, nämlich die Deutsche Radiophilharmonie unter der Leitung von Stanislaw Skowaczewski. Wir hörten den zweiten Satz aus der 7. Sinfonie von Ludwig von Beethoven, gespielt von der Deutschen Radiophilharmonie unter der Leitung von Stanislaw Skowaczewski. Thomas, du bist mein Studiogast. Dieses Stück hast du mitgebracht, hast du auf die Playlist gesetzt. Was fasziniert dich gerade an dieser Musik besonders, als Pianist, als Musiker im Allgemeinen?
Wiederum der Klang. Und wenn ich die Sätze vergleiche, ein erster Satz, der relativ flott ist und vom Grundcharakter her eher heiter. Und dann dieser zweite Satz völlig unterschiedlich. Und danach hören wir einen dritten Satz, der in F-Dur beginnt.
Ein Scherzo, also
kommt danach. Das Scherzo, ja. Das Scherzo, was ja zu der Zeit ja auch irgendwie etwas Besonderes eigentlich war, muss man sagen. Zwar, ich glaube, von Haydn, jetzt möchte ich nicht festgenagelt werden, in Streichquartetten,
genau,
glaube ich, zuerst auftretend, das genau, Menuett das ersetzend.
Richtig, ne? Ja.
Und,
aber erst nachher, ne? Der hat ja, ja. Erst, hat ja auch angefangen mit diesem klassischen Menuett und Trio und dann genau. Ist er zu dieser Scherzo
gekommen. Richtig. Und Beethoven hat das übernommen. In der zweiten Sinfonie haben wir ein Scherzo, in der dritten Sinfonie haben wir ein Scherzo. Hier im Prinzip ja ein Presto.
Ja, genau, ja. Richtig. Wir kommen gleich noch auf das Scherzo zu sprechen, weil das ist ja für mich auch so eine Spielwiese für einen Komponisten. Ja. Ne? Jetzt dieser zweite Satz. Ich erzähle dir mal, wie ich zu diesem Satz stehe. Ich erinnere mich, dass 1972, als dieses furchtbare Attentat bei den Olympischen Spielen war, da gab es eine Trauerfeier und die haben genau diesen Satz gespielt. Aha. Und der beginnt ja wie so ein Trauermarsch. Das ist ja eine Musik, die hat etwas Marschartiges. Und zwar wie so ein Defilieren an einem Sarg vorbei. Und das war ja ein ganz furchtbares Attentat von den Palästinensern, hat ja furchtbar geendet. Und trotzdem hat dieser Satz ja auch eine ganz heitere Komponente. Ist es das, was sich an dem Satz gereizt hat, diese verschiedenen Facetten zwischen Traurigkeit dieses ersten Themas, das ja auch durch so verschiedene variierende Prinzipien gejagt wird, und dann wieder eines heiteren Mittelteils?
Ich glaube, ja.
Dieser Satz hat ja auch durch diese Grad-Taktigkeit, das sind ja immer so zwei oder vierer Takte, die zusammengepackt werden. Dadurch hat er auch sowas Zwingendes. Also ich finde, bei diesem Stück wird man so richtig in Geiselhaft genommen. Also man bleibt genau bei diesem Schritt, wie so ein Trauerzug, der durch eine Stadt zieht. Also, und dazu eben diese kontrastierenden Mittelteile, die sowas Positives wieder reinbringen. Und wir haben ja gerade über Opus 111 gesprochen. Ich erlebe das übrigens auch beim letzten Satz Opus 111. Der hat auch sowas Ambivalentes zwischen vorwärts getragen werden und diesen kontrastierenden positiven Elementen wieder. Also das ist tatsächlich offensichtlich so eine Stärke der Form auch gewesen bei Beethoven. Als nächstes hören wir den dritten Satz und das ist nun wirklich ein Kontrast. Wir hören wiederum Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken, Kaiserslautern unter der Leitung von Stanislav Skowaczewski. Der dritte Satz, das Scherzo aus der 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven, wurde musiziert von der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von Stanislav Skowaczewski. Dieses Scherzo, würdest du sagen, Thomas, als Beethoven-Fan, als Beethoven-Kenner, welche Form beherrschte Beethoven am meisten? Ist es die Sonatenform oder ist es diese Scherzo-Form, diese dreiteilige Form oder diese Reihungsform, wie wir es gerade gehört haben?
Beethoven beherrschte eigentlich fast alles.
Er
konnte sogar Fugen schreiben.
Ja, genau. Oh ja, natürlich. Jetzt denken wir an diese tolle Fuge aus Opus 101, glaube ich. Ne?
Richtig. Ja. Und es gibt ja Werke von ihm, in denen er diese Sonatenform auch ein bisschen variiert. Ja. Also wo beispielsweise eine Durchführung wesentlich länger ist als gedacht.
An welche denkst du?
Ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig. Mir fällt jetzt natürlich im Moment nichts ein. Also wo du mich so fragst...
Ich finde Hammerklaviersonate zum Beispiel, das ist so eine ausgewachsene Sonatenform.
Da, ne? Da ist es ja, ganz extrem. Ja, ja. Aber es gibt andere Werke, wo er das eben halt auch macht. Es gibt auch Werke, wo die Durchführung eben halt extrem kurz ist. Da fällt mir im Moment wirklich was ein.
Ja.
Nämlich Opus 2 Nummer 3.
Ja, richtig. Ja,
genau. Das sind vielleicht 20 Takte.
Ja.
Fiese 20 Takte. Er hat sich immer was einfallen lassen. Und ich glaube, also so dieser Gesamteindruck. Also ich könnte es gar nicht festmachen, ob er besser Sonaten-Hauptsatzform oder Scherzo oder ich weiß nicht was schreiben konnte.
Also wir können uns vor allen Formen, glaube ich, bei diesem Komponisten verneigen, um Gottes Willen. Also das ist ja nun wirklich einer der zu Recht ganz großen Komponisten in der Musikgeschichte. Und für mich ist ja auch immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn sich die Musikgeschichte nach einem Komponisten verändert hat, durch diesen Komponisten. Und das kann man ja bei Beethoven sagen. Also absolut. Alle Formen eigentlich, die der in die Hand genommen hat, ja, die haben sich verändert. Ja. Ja? Und natürlich ist so ein Qualitätsmerkmal ja auch, wir reden so ein bisschen über Stil vielleicht auch, erkennt man Beethoven sofort? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Bei frühem Beethoven werde ich manchmal an Haydn erinnert, bei späten Beethoven ist einfach in der ausladenden Form schon so viel Schubert für mich drin. Aber trotzdem, natürlich, man erkennt ihn sofort. Aber woran? Das ist die Frage. Ne? Du sagst am Klang.
Ja, ich finde, in den meisten Werken gibt es einen Hinweis, also für mich zum Beispiel diese Terzen,
ja,
die immer wieder im Vordergrund stehen, die auf ihn aufmerksam machen.
Das hat dann Brahms auch übernommen, in diesem typischen Klaviersatz.
Absolut.
Ne?
Ja, absolut. Ja, ja. Und diese Dichte, diese Fülle an Klang, das ist schon ein Markenzeichen von ihm gewesen. Also die Orchestrierung von Beethoven hat ja auch ganz eigene Züge.
Ja.
Auch die Größe.
Richtig.
Das gab es vorher natürlich gar nicht.
Die Behandlung der Bläser zum Beispiel. Der Bläsersatz bei Beethoven ist ganz, ganz typisch auch. Ich erinnere mich da auch an meinen Partiturspielunterricht, wo mein Partiturspiellehrer immer gesagt hat, da musst du eben oben diese Terz noch mitgreifen. Das ist ganz wichtig. Oktave, Sechste und oben noch die Terz. Das ist so ein typischer Beethoven-Satz, ne? Im Bläsersatz. Also das ist so eine ganz typische Grifftechnik.
Und es gibt ja auch so einen gewissen Streit. Man spricht ja von dem Wiener Klangbild.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt grundlegend falsch ist, was ich da erzähle. Aber ich verbinde diesen Wiener Klang auch mit Beethoven. Also den Einsatz des Horns zum Beispiel,
ja,
was der Beethoven ja geliebt hat. Die Art und Weise, wie er mit den Pauken umgegangen ist. Man sagt ja, die Wiener Philharmoniker beispielsweise haben lange Zeit, vielleicht machen sie es heute auch noch, einen besonderen Belag für ihre,
ja,
also diese die Haut Pauken, war
die Haut
irgendwie
die,
Ziegen.
Richtig,
oder,
genau.
Ja, ja. Und um eben halt einen speziellen Klang zu erzeugen. Oder die Spielart von manchen Blasinstrumenten, beispielsweise Oboe oder auch die Klarinette, wo man sagt, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter als das, was man von anderen Orchestern kennt. Aber das macht für mich auch so ein bisschen diesen typischen Beethoven-Klang aus. Und deswegen war ich ja auch so ein bisschen am Schwanken, bringe ich heute die Wiener Philharmoniker mit oder ist es eben halt die Deutsche Radiophilharmonie?
Also so ein bisschen Lokalpatriotismus finde ich sehr gut, ja, abgesehen davon ist es
die machen das ganz toll.
Hervorragende
Aufnahme. Absolut, ja. Sehr frisch auch, sehr lebendig auch. Und ich finde, da kommt der Beethoven unglaublich gut zur Geltung. Kompliment.
Ja. Absolut, würde ich auch sagen. Ich bin auch sehr dankbar. Vor allen Dingen bin ich dankbar eben für dieses Scherzo, weil für mich ist ja auch immer das Scherzo eigentlich so ein Showpiece in den Symphonien. Da kann man eigentlich auch Beethoven auf eine ganz andere Art erkennen. Nämlich, wir denken bei Beethoven ja mal an den verkniffenen Symphoniker, der doch eigentlich mit sehr viel Frustration durchs Leben gegangen ist, privater, beruflicher Natur. Aber in den Scherzi lässt er locker. Und gerade die Scherzi aus der 9. auch zum Beispiel, das ist so ein Stück, wo ich immer lachen muss, weil ich finde, das ist einfach ganz witzig komponiert. Dieses Scherzo, was wir gerade gehört haben, ja auch. Und in dieser Abfolge von Kontrasten finde ich das ja auch unheimlich lebendig. Also, und sehr lebensnah ja auch. Ne?
Absolut.
Gerade nach diesem etwas tragisch anmutenden zweiten Satz.
Ja, da denke ich zum Beispiel auch wiederum an Klaviersonaten, wo diese Scherzi auch diesen fröhlichen Charakter haben.
Ja.
Und dann geht es häufig ins Trio und das Trio ist dann wiederum von der Thematik her doch anders. Und,
ja,
und die Charakteristik ist in der Regel ein bisschen schwerfälliger und
ja, das
sturer
ist eben,
vielleicht.
In das ist auch dieser Vorteil dieser dreiteiligen Form. Dadurch hat man viel mehr Möglichkeiten, als in der Sonatenform so Kontraste aneinander zu setzen. Ja. Die Sonatenform ist ja doch auch so eine Sache, das hat sowas Homogenes, das muss sich irgendwie auseinander entwickeln. Und ich habe ja schon Opus 90 gesagt, ich finde diesen Übergang, Opus 90, Klaviersonate in E-Moll, zweisätzig. Und ich finde diesen Übergang zur Reprise bei dieser Sonate einfach auch so witzig, weil Beethoven da auch mit so einer Motivabspaltung arbeitet. Ganz toll gemacht,
ja, wie
ich finde.
Ja.
Das werden wir beim nächsten Mal hören, wenn du das nächste Mal da bist.